Podcast. Und damit moin moin und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge 1912 der SV Meppen Podcast.
Richtig gute Laune heute.
Richtig gute Laune. Und das trotz nur einem 1:1. Aber erstmal moin Tobi.
Moin, moin Lukas. Schön, dich hier wieder zu treffen in den alten heiligen Hallen, sage ich jetzt mal. Ja. Nachdem wir, der ein oder andere wird es eventuell mitbekommen haben, Stefan Krämer im VIP Tower treffen durften. Also ihr werdet nicht mitbekommen haben, dass wir den VIP Tower getroffen haben.
Vielleicht.
Das haben wir gar nicht erwähnt.
Nee, aber
dass wir ihn getroffen haben.
Genau, und auf ein Foto, das ich auch noch gepostet habe, kannst du vielleicht ein bisschen erahnen, wer schon mal drin war. Ich war zum ersten Mal drin.
Ja, ist für lächerlich.
Diese alte volle Kamellen.
Genau, du bist ja in jedem Spiel gefühlt da.
Selbstverständlich nicht. Nee, aber dann nochmal an dieser Stelle sei nochmal gesagt, vielen herzlichen Dank, Stefan Krämer.
Ja.
Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Definitiv.
Und es war ein unfassbar geiles Gespräch einfach.
Und um das nochmal zu fazitivieren,
ist das ein Wort?
Sonst ist es jetzt eins.
Ja.
Er hat uns keinen Scheiß erzählt.
Also ich
muss sagen, wir werden ja heute den Spieltag gegen Dresden besprechen. Also das vorletzte Spiel der Hinrunde.
So ein Quatsch.
Ja. Aber ja,
das ist die Wahrheit.
Das ist die Wahrheit.
Das, die Wahrheit
kann manchmal auch Quatsch
sein. Auswärtsspiel der Hinrunde.
Ja, ja, ja.
Werden wir heute besprechen. Und alles, was wir gesehen haben, stimmte mit den Aussagen von Stefan Krämer überein.
Ja.
Mehr oder weniger glaubwürdig, wie ich sie in der Aussage heraus noch fand. Aber da kommen wir dann noch drauf.
Auf jeden Fall, ich kann mir auch nur noch mal bedanken. Ein sehr cooles Interview, hat wirklich Spaß gemacht. Auch diese lockere und ganz offene Atmosphäre. Sehr cool, gerne wieder. Ne? Willkommen bei eBay. ja, aber dann lass uns doch mal in Medias Dresd gehen.
Oh, schön, schön. Aber trotzdem, falls der ein oder andere sich fragt, es werden sehr, sehr wenige sein, glaube ich. Und auch vielen Dank für das sehr herzliche und positive Feedback, was über alle möglichen Social-Media-Kanäle.
Hat uns sehr gefreut auch.
Ja, auf jeden Fall. Also danke, danke. Aber trotzdem, falls der ein oder andere sich fragt, die haben mit Stefan Krämer gesprochen. Ja, auf einen Schnack mit Stefan Krämer haben wir es genannt. Ich ist jetzt so ein bisschen unsere Gruppierung. Wir haben ja schon auch mit ein paar anderen Promis gesprochen, sei jetzt mal. Zuerst mit David Brzozic, dann mit Marcel Givers, Maria Reisinger und mit Theo und Roger, die letzten beiden Folgen auf jeden Fall von den SV Meppen Frauen. Da auch gerne mal reinhören. Ich kann das alles nochmal hier unter diese Folge verlinken quasi. Das heißt, dann kann das auch jeder nochmal anklicken, der das nicht gehört hat. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert, alle von diesen Gesprächen.
Und wir spoilern schon mal, es werden nicht die letzten gewesen.
Vielleicht kann man auch am besten von unten nach oben sozusagen hinhören. Da kann man vielleicht auch so ein bisschen unsere Entwicklung in solchen...
Aber wen interessiert die Entwicklung? Ganz ehrlich, also meine pure Empfehlung ist tatsächlich, haut euch das Interview mit Stefan Krämer nochmal rein, um vielleicht auch so ein bisschen zu verstehen, was ihr da bei Dresden auf dem Platz gesehen habt. Und was uns in den nächsten Wochen und Monaten hoffentlich so erwartet. Denn ich, genau wie du, und das hat man ja in der Ankündigung dieses Podcasts schon hören können, sind tatsächlich sehr, sehr optimistisch, positiv wieder gestimmt. Nach dem, was ich auf dem Platz gesehen habe, gut, wie du gesagt hast, ist nur ein Unentschieden, aber ein gefühlter Sieg.
Ein gefühlter Sieg. Ja, ich wollte das nochmal so sagen, wenn man jetzt erst die Krämer-Folge hört und dann die Vrzozic-Folge zum Beispiel, dann fragt man sich auch, warum lässt der Mann den Mann nicht ausreden? Aber gut. Wir können einfach mal so ins Spiel reinsteigen. Stefan Krämer hat uns angekündigt, wir werden eine Mannschaft sehen, die brennt, die ihr Herz auf dem Platz lässt, die angezündet ist. Und das ist von Anfang an so passiert, würde ich sagen. Trotz vieler Wechsel, die wir hinnehmen mussten. Ne? Also es gab ja 4 Wechsel im Vergleich zu 22, zu November 22, zu der Derby-Niederlage.
Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, aber also habe ich nicht gemerkt, das sah für mich aus wie eine safe Startelf. Das ist sie nicht, da brauchen wir nicht drüber reden. Vermutlich.
Aber ganz ehrlich, wir haben in Dresden trotzdem noch ein super Spiel gezeigt. Und wir haben ein
qualitativ hochwertiges Spiel gesehen,
wie ich seit
Monaten nicht gesehen habe.
Genau. Wirklich,
muss man einfach mal so sagen.
Ich sage jetzt mal die 4 Namen, die getauscht werden mussten. Fedel, Pepic, Blacher und Abifade.
Ja.
Ganz klare Startelf-Kandidaten für Masak, Keuper, Hämlein und Kleinsorge. Masak ist so ein bisschen sozusagen der Einzige, der wahrscheinlich jetzt, also Keuper, Hämlein, Kleinsorge jetzt, wurde uns ja auch sozusagen von Krämer schon gesagt, der Junge ist ein anderer, als er in der Hinrunde, wollte ich jetzt sagen, war, als er letztes Jahr war.
Das ist tatsächlich auch schon die Aussage, die mich so am meisten im Interview überrascht hat, wo gesagt hat, oh, und wir haben Kleinsorge jetzt so weit, dass er wieder genauso brennt und genauso wieder, der gibt sein Herz dafür, das bezweifle ich nicht, dass er das Herz für den Verein gibt, aber der ist genauso gut wieder in Form wie zu seinen besten Tagen. Und ich habe so gedacht, boah, das fällt mir gerade sehr schwer irgendwie zu glauben, aber... Ich sollte eines Besseren belehrt werden, als ich das Dresden-Spiel gesehen habe, muss sagen, Alter, Marius Kleinsorge, herzlich willkommen zurück. Du kannst uns auf jeden Fall richtig helfen in der Rückrunde. Das glaube ich wirklich.
Kolper jetzt.
Kolper Wahnsinn, jetzt. Wirklich Wahnsinnsauftritt.
Kolper jetzt zum Beispiel wäre jetzt einer, wo man sagt, ja, das ist ja auch Startelf, war jetzt aber gegen Osnabrück gesperrt, wer sich noch zurückerinnert. Aber Lukas Masak mit seinem ersten Startelf-Einsatz, auch so einer, wir haben ja auch über die Entwicklung so ein bisschen gesprochen im Podcast mit Stefan, sagte ja auch, ein David Vogt hat eine unglaubliche Entwicklung genommen. Und ich glaube halt, das ist auch so ein Ding, Lukas Masak, auch immer gearbeitet, volle Pulle, hat sich niemals hängen lassen, wurde jetzt damit belohnt, auch so ein bisschen, ne, wenn einer verletzt ausfällt, rückt immer jemand anderes nach. Und wir müssen uns ehrlich gesagt keine Sorgen machen, sage ich jetzt mal, dass dann halt so ein qualitativer, ja, ein qualitatives, dass wir in ein qualitatives Loch fallen.
Genau, ich wollte gerade sagen, du hast einen qualitativen Unterschied,
wie wirst
du
haben,
aber ist es ist immer kein so. Loch. Es ist tatsächlich kein Loch.
Du hast ja logischerweise halt eine Startelf im Kopf oder zum Beispiel, Stefan Krämer hatte im Interview vor dem Dresden-Spiel dann auch gesagt, es ging, glaube ich, um Pepic dann oder um Pepic und vielleicht auch um Blacher und Abifade dann. Das sind so die Top 13, 14 Spieler ungefähr. Ne? Also das heißt ja nicht, dass die immer alle Spiele machen, aber halt ne, immer im engeren Kreis der Starter sind und auch viele Spiele logischerweise machen werden. Und da rücken jetzt dann logischerweise andere nach und manche können ihre Chance nutzen. Und ich finde, Lukas Masak hat seine Chance genutzt.
Hat einen sehr guten ersten Startelf-Job gemacht, muss man tatsächlich so sagen. Natürlich kann man hier und da Kritik finden und sagen, na, ja, gibt es Situationen, in der er sich noch nicht so gut verkauft hat. Man kann ihn auch nicht ganz freisprechen vom 1-0. Nee. Das muss man halt auch so sehen. Aber im Großen und Ganzen war das für so ein Startelf-Debüt ein sehr, sehr solider Auftritt. Und da geht auch noch was. Da bin ich mir auch sehr sicher.
Und wir haben ja immerhin auch gegen Dresden gespielt. Ne? Das sei da auch zugesagt. Ist jetzt ja auch nicht so, du wirst jetzt, hast deinen ersten Startelf-Einsatz halt gegen Dresden. Ist halt eine andere Mannschaft, sondern den ersten Startelf-Einsatz gegen, ich sage jetzt einfach mal, Oldenburg
passt. Ja, wobei, also man muss natürlich dazu sagen, also Dresden, ja, ist ein Name, ist ein Zweitliga-Absteiger, kommen aber selbst aus der Krise heraus, ja, 8 Spiele ohne Sieg und sind halt auch in Anführungsstrichen nur Elfter. Wir würden alles geben für diese Position. sind in Anführungsstrichen nur Elfter. Das heißt, da muss halt auch schon ein bisschen was gehen, wenn du halt gegen so eine Mannschaft sonst keine Chance hast. Dann wird es halt auch schwierig. Auf der anderen Seite hatten die sich natürlich auch ordentlich was vorgenommen für die, ich sage jetzt trotzdem Rückrunde, wenn es jetzt, also für 2023.
Das ist immer gut.
Ja, die haben sich richtig was vorgenommen für 2023 und haben das aber zumindest meiner Meinung nach nicht so stark auf den Platz spülen lassen. Zumindest nicht so stark wie die
Emsländer. Genau, die emsigen Emsländer, wie Kommentator Andreas Mann so öfter mal gesagt hat. Das fand ich auch einen schöner Satz. Aber gut, emsige Emsländer, das hat man, glaube ich, auch schon öfter gehört. Ja, ich fand auch, die Verunsicherung war bei den Dresdnern deutlich mehr zu spüren als bei uns. Wir auch wieder das Gewohnte. Naja, oder wir sind wieder zurückgekehrt auch zum 4-2-3-1. Ja. Auch etwas, was man nach unserem Interviewgespräch, wie auch immer, mit Krämer vermuten konnte. Und auch die Ausstellung so. Wir haben auch Locke wieder gesehen, also vorhin schon gesagt. Hämlein, der ja auch einer ist, dem Meppen wohl am Herz liegt. Das hätte ich ja auch nie bezweifelt, muss ich ehrlich sagen. Locke ja immer noch jemand, der eine super Entwicklung genommen hat, seit er jetzt hier angekommen ist. Eher so vom gefühlten Egomanen jetzt doch einer ist, der ein absoluter Teamspieler geworden ist.
Purer Meppner
ist er. Purer Meppner ist er geworden, genau. Ja, das haben wir den wirklich eingetrichtert. Dafür lieben wir ihn. Ja, absolut. Und auch, ich fand ja auch, Kraulich hat einen Schritt nach vorne gemacht. Eigentlich hat die ganze Mannschaft wohl einen Schritt nach vorne gemacht, aber Kraulich ist mir doch wirklich aufgefallen während des Spiels, genau wie Kolper. Kolper, der ja auch so ein bisschen der Spielleiter immer ist, hat jetzt sich aber auch mehr in der Defensive verbessert.
Kraulich ist auch so ein Thema gewesen, auch in dem Gespräch mit Krämer, der ja dann auch gesagt hat, naja, man kann halt nicht immer alles spielerisch lösen, man muss halt auch manchmal ein bisschen Bolzplatzfußball da lassen, um mal stumpf zu sein. Und das merkt man halt. Also ich glaube, mit so ein bisschen mehr Fußballarbeit, das, was er auf den Platz gemacht hat, hat er jetzt eventuell auch im Dresden-Spiel dann gesehen, kommt er weiter, als wenn er halt einfach immer nur versucht, den filigranen, eleganten Fußball da abzuziehen, was halt ab und zu ganz schwierigen Situationen führen kann.
Ja, scheint aber auch in dem Zusammenspiel mit Masak, scheint es gut zu funktionieren, weil das hat er auch noch gelobt im Interview nach dem Spiel, dass ihm das Zusammenspiel mit Masak leicht oder gut gefallen. Ich hab's nur über Zweite sozusagen gelesen, weil das war, glaube ich, in der Bezahlschranke bei der NOZ oder vielleicht war es auch am Sonntag und da kann ich die Zeitung nicht lesen. Ja, nee, das gibt ja gar keinen Sinn, weil sonntags kommt die Zeitung ja vor, kam ja vor dem Spiel raus, aber weiß es nicht mehr genau. Ich habe es im Forum halt so gelesen, dass er das sehr gelobt hat. Das fand ich halt sehr, sehr interessant und sehr, sehr cool, weil, ne, erstes Mal zusammengespielt während eines Pflichtspiels und dann gleich die Zusammenarbeit funktioniert. Und vielleicht hat ihm das auch irgendwie Sicherheit gegeben, dass sich zwei Spielertypen so ein bisschen besser ergänzt haben. Vielleicht ist das mit Putti oder mit Fedel ein bisschen schwerer gefallen, keine Ahnung. Aber hat man so ein bisschen gemerkt, dass die beiden halt in der gewohnten Viererkette auch, vielleicht ist das auch ein guter Punkt, den Kasten etwas sicherer gehalten haben.
Ja, ich meine, das ist ja auch besprochen worden, dass es jetzt wahrscheinlich einfach sicherer ist, wieder, wenn du halt die Viererkette stehen hast und dann halt zwei hast, die durchstarten können, ja, im Zweifelsfall auf den Außen. Und
Ballett hat sich, glaube ich, auch wohl gefühlt, auch als Ersatzkapitän. Ja. Das ganze Spiel über, auch als Blacher reingekommen ist, war er weiterhin Kapitän. Fand ich auch schön. Er ist ja auch sozusagen ein Meppner durch und durch.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ist das, also einfache Frage mal, wäre das Praxis, wenn ich den vermeintlichen Vizekapitän einwechsle, irgendwann in der 70. Minute, dass derjenige, der die Kapitänsbinde trägt, wenn er nicht der Kapitän ist, logischerweise, also die dann abgibt. Also das würde ich im Laufe eines funktionierenden Spiels für verkehrt halten, ehrlich gesagt.
Ja, ist halt die Frage. Vielleicht hat man auch überhaupt nicht drüber nachgedacht, keine Ahnung. Aber ich könnte mir halt schon vorstellen, dass, wenn jetzt zum Beispiel ein Tanku eingewechselt worden wäre, dass er die Kapitänsbinde so abgenommen hätte. Ja, vielleicht gehst du auch einfach, denkst du halt auch so, ja, Ballmatt hat sich das auch einfach mal verdient, dass er das ganze Spiel der Kapitän ist, durch seine Leistung und durch sein Ackern und so. Vielleicht hat man nicht drüber nachgedacht. Vielleicht ist es aber auch so, ja, weiß es ehrlich gesagt nicht.
Der Unterschied ist natürlich, wenn du in diesem Spiel einen Tanku eingewechselt hättest.
Ja, das ist natürlich was anderes. Das ist
natürlich eine andere Strahlkraft.
Das ist ja vollkommen richtig.
Das ist natürlich eine andere, das hätte ich dann wiederum verstanden. Aber da jetzt zu sagen, hier, der Zweite ist dann dran, wenn der reinkommt und lässt den Dritten wieder blöd aussehen, so ungefähr.
Weiß ich nicht.
Ja, naja, blöd aussehen.
Du bist ja, du bist ja, glaube ich, auch sehr, sehr gerne Kapitän. Das ist ja nicht so, dass das so ein Pflicht ist. Du hast, glaube ich, gerne die Kapitänsbinde am Arm. Aber vielleicht hat man nicht drüber nachgedacht, oder man wollte halt Balle gönnen oder wie auch immer. Keine Ahnung.
Es lief ja auch. Also, wenn das mit Kapitänsverschulden waren, hat er alles richtig gemacht.
Ja, ich fand ja auch, wir hatten ja auch von Anfang an fast schon die besten Chancen. Ne? Also in 9. Minute war es, glaube ich, wo Kleinsorge dann das Ding durch den, also der beste Dresden auf dem Platz ist wahrscheinlich der Torwart gewesen.
Ja.
Der beste Feldspieler auf dem Platz war Conte.
Ach, Alter.
Von Dresden, Christian Joe Conte oder Christian Joe Conte, keine Ahnung. Ich kenne immer nur Sir Lord Conte, da hat der Kommentator auch gesagt, der spielt aber bei Magdeburg. Und deswegen, also der Torwart hat da wirklich die Riesenparade rausgeholt. Natürlich geht so ein Ball an den Pfosten, dann wieder gegen den Torwart und dann nicht ins Tor, sondern dann ins Tor aus. Also dann geht er natürlich nicht ins Tor. Das ist auch wieder das Meppener Ding. Da hat man sich dann schon wieder, ich sag mal, da saß man da und dachte so, ah, okay, 2022 ist doch noch, steckt immer noch drin.
Ja, es ist noch ein bisschen was da.
Es ist leider noch Hinrunde. Und ja, ärgerlich. Also wieder ein Pfostentreffer. Jetzt haben wir uns, glaube ich, auch auf Platz 1 hochgearbeitet. Der Aluminiumtreffer.
Ah, witzig. Habe ich heute noch mit einem Kollegen diskutiert. Also wir sind jetzt erst Platz 1.
Ja, wir waren, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, waren wir vorher mit Platz 1. Aber jetzt sind wir alleiniger Platz 1. Zusammen mit Elversberg waren wir auf Platz 1. Aber jetzt müssten wir es jetzt eigentlich geschafft haben. Mag auch sein, dass Elversberg bei der 1-0-Niederlage gegen Wien Wiesbaden auch noch einen Lattentreffer oder einen Aluminiumtreffer hatte, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht.
Aber da waren halt so manche Aktionen ja auch, die wir gesehen haben, also mit Torchancen von uns, wo du gedacht hast, das kann nicht wahr sein, dass
der jetzt einfach nicht mal reingeht.
Zu 90% geht das halt gut. Ich erinnere mich da an eine Szene, großes Gewusel vom Dresdner Strafraum und Bouillet kriegt den Ball an die Hacke, ja,
stark gemacht,
steht verkehrt rum, richtig geil, will den so halt durchreichen, zu Masak stand da, glaube ich.
Genau.
So, und da steht da noch ein Dresdner
dazwischen. Ein Fuß ist wieder dazwischen.
Und zu 90% wird der getunnelt, der Ball geht durch, aber der steht da wie so ein Achtbeiniger plötzlich durchgehinkt, ja, und hat irgendwie, kriegt er den Klonk-Klonk wie so ein Flipper an zwei Beine, ja. Ja, und dann ist der Ball halt nicht bei Masak angekommen, in 90% der Fälle von 100 wird das ein Tor. Aber bei uns natürlich dann wieder nicht.
Der Torwart hat Reflexe wie eine Katze und der Dresdner Verteidiger, ich weiß nicht, wer es war, der stand da wie so ein Oktopus rum, der dann einfach.
Das sag ich dir.
Normalerweise ist das ja ein achtarmiger, aber ein achtbeiniger Oktopus war es dann in dem Fall.
Genau. Also ehrlich, also das ist unfassbar gewesen. Das Ding machst du normalerweise. Das geht so durch.
Ja, Poirier auch sehr unglücklich in dem ganzen Spiel über, aber auch mit sehr guten Aktionen. Das, was du gerade gesagt hast, ist eigentlich, wenn man sich das nochmal anschauen möchte,
geiler Move
war das gewesen. Genau, das wäre halt genau zu Masak gekommen, das wäre stark gewesen. Dann, dass der halt in der zweiten Halbzeit das Ding nicht versenkt, obwohl der eigentlich gegen die Laufrichtung auch des Torwarts köpft, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, trotzdem auch stark gehalten. Wahrscheinlich denkt man, wenn man das jetzt sich nochmal anguckt, denkt man sich, hinter ihm ist ja auch noch Kleinsorge, aber dass der da hingeht, überhaupt keine Kritik. Du bist Stürmer, du stehst gut, du gehst halt zum Ball, machst ihn dann halt nicht. Auch so ein Ding,
da, ärgerlich einfach.
Ja, da hat Poirier auch das gewisse Herzblut dafür, dass er sagt, ich will das hier schaffen für die Mannschaft.
Ja.
Dass du da halt dann nicht unbedingt siehst, da steht auch noch einer.
Ja, und das war
ich habe eine super Chance, ich versuche das jetzt einfach.
Marius war ja auch in seinem Rücken, wenn ich das glaube ich noch richtig in Erinnerung habe. Der kommt ja aus seinem Rücken, das konnte ich vielleicht auch nicht sehen. Und ich glaube, an Marius Stelle hätte ich auch gesagt, komm, mach es und mach ihn rein. Aber dann war er nicht drin, schade. Wäre natürlich, Kleinsorge hätte das mindestens genauso gegönnt, natürlich. Der hat ja auch schon etwas längere Durchstrecke. Jetzt ja auch, Poirier hat wenigstens immer gespielt. Ne? Und Kleinsorge kommt aus einem, so wie wir ja auch jetzt von Krämer gehört haben, aus einer schweren Vorbereitung quasi. Aus Kaiserslautern mit wenig Mannschaftstraining. Das stand jetzt heute in der Zeitung, dass der quasi nur durch den Wald gelaufen ist und gar nicht am Mannschaftstraining teilnehmen durfte. Und dann hast du es natürlich schwierig, da musst du viel arbeiten. Und er hat sich jetzt zurückgearbeitet in einem körperlichen Zustand und in einem fußballerischen Zustand sowieso, in dem er uns helfen kann. Und von daher freue ich mich halt, dass er jetzt wieder so spielen kann. Und deswegen freue ich mich halt auch um die Systemumstellung wieder. Und bin so... Ich war ja letztes Jahr doch nach dem Osnabrück-Spiel doch sehr, sehr geknickt auch, wie sich alles so hier entwickelt. Nach diesem Spiel bin ich auf jeden Fall deutlich positiver. Erstmal nach dem Gespräch mit Stefan war ich schon sehr, sehr positiv, weil das so offen und ehrlich war. Und jetzt hat die Mannschaft und er dann logischerweise auch der ganze SV Meppen liefert gerade. Und klar, ich meine, einen Punkt hast du aus Dresden mitgenommen, das ist schon mal ein Punkt mehr, als man erwartet hat.
Definitiv.
Ich habe übrigens nochmal unsere Folge gehört mit dem Derby und du hast gesagt, ich wünsche mir für Dresden auf jeden Fall mindestens ein Unentschieden und ein 1:1. Hast du auf jeden Fall bekommen.
Sauber.
Ja, weil endlich mal wieder ein Tor und so. Nach dem Osnabrück-Spiel direkt konnte man natürlich nicht damit rechnen, dass wir die jetzt an der Wand spielen. Und konnte man logischerweise auch vor dem Spiel nicht rechnen. Aber so wie wir uns da verkauft haben einfach, ich sage das immer wieder gerne, war das schon richtig stark. Auch wenn ich alles rosig war. Aber was ich jetzt gerade sagen wollte auch, denn dieser eine Punkt ist natürlich nichts wert, wenn du jetzt die beiden Heimspiele verlieren solltest.
So, die beiden Dinge wollte ich jetzt sagen. Nämlich erstens, du musst diesen einen Punkt vergolden mit 6 weiteren Punkten, die du jetzt in den nächsten 14 Tagen einfährst.
Oder mindestens 4.
Und zweitens, den Satz sage ich jetzt auch, wenn die Mannschaft den Rest der Saison so auftritt, wie sie jetzt gestern aufgetreten ist, dann mache ich mir keine Sorgen um den Klassenerhalt. Mache ich mir null Sorgen um den Klassenerhalt.
Ich habe mir auch nochmal die Tabelle angeguckt und habe so überlegt, wir sind jetzt ja auf Platz 20 abgerutscht, weil Bayreuth ja 3:1 gegen Dortmund 2 gewonnen hat. Ärgerlich, weil wir jetzt Letzter sind. Also ein negatives Ergebnis sozusagen jetzt nach dem Spieltag, aber das Positive
überwiegt ganz klar. Ausgangslage
hat sich aber im Prinzip nicht verändert. Eigentlich nicht. Wir haben einen Punkt verloren natürlich, aber gut, also ist okay. Also 4 Punkte Rückstand hast du jetzt auf dem Nicht-Abstiegsplatz. Aber trotzdem, ich habe mir dann angeguckt, wer ist noch da so? Aue, glaube ich, könnte sich da wohl rausarbeiten, kann aber auch noch drin hängen bleiben. Wir erinnern uns ja an Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig zum Beispiel die letzten Jahre, die dann, Würzburger Kickers, ne, die dann wirklich unten drin geblieben sind und die Würzburger Kickers ja sogar abgestiegen sind. Das sind alles so Punkte. Es ist kein Selbstläufer, selbst wenn du jetzt ordentlich nachgelegt hast, Personal, so wie Aue oder man kann ja zum Beispiel auch noch Rot-Weiß Essen erwähnen, die ganz am Anfang der Saison ja einen unfassbaren schlechten Start hatten, dann aber wirklich sehr, sehr stark personell nachgelegt haben. Also da ist halt einfach Geld da, was dann halt investiert wird gegen den Abstieg oder für den Abstiegskampf, was dann halt andere Vereine wie SV Meppen halt nicht können. Und ja, dann gucke ich dann so, wer ist noch unten? Das ist dann Halle, die gerade auch im Umfeld sehr große Probleme haben. Dann ist dann natürlich Oldenburg, Zwickau, Bayreuth. Und Dortmund 2 rutscht, glaube ich, auch so ein bisschen rein. Verl habe ich auch noch so ein bisschen im Blick, die dann vielleicht auch noch mal runterrutschen könnten. Und ja, da finden sich 4 Mannschaften, die schlechter sind als wir. Ich würde jetzt spontan erstmal sagen, Bayreuth, Zwickau, Halle und Oldenburg. Das wären so meine Favoriten jetzt auf den Abstieg. Von daher, und vielleicht rutscht dann ja noch der ein oder andere etwas überraschend mit rein oder bleibt hängen. Dann ist das eigentlich wirklich gut. Aber natürlich, ein Punkt jetzt geholt, immer noch Platz 20, 4 Punkte Rückstand. Man muss einfach sagen, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer oder so ähnlich. Von daher, da kann man einfach sagen. Und was man auch sagen muss, dieses Spiel hat aber auch gezeigt, es kann natürlich auch, man kann ja auch nicht in der 91. Minute noch den Ausgleich machen, wenn man 3 bis 4 hochkarätige Chancen liegen lässt, vielleicht weil man eigenes Unvermögen oder halt weil der Torwart stark ist. Trotzdem haben wir eine Hinrunde auch häufiger gesehen, kann natürlich uns auch noch mal ein bisschen das Genick brechen, wenn wir die nötigen Punkte halt nicht sammeln durch mangelhafte Chancenverwertung. Aber umso hallo, ich bin
ja, da. Ja, du bist noch da, Entschuldigung, ich monologisiere wieder etwas.
Das Tor finde ich umso wichtiger und umso stärker, wenn man bedenkt, dass es aus einem Rückstand entstanden ist. Ja,
absolut.
Ist, ne? Also ja, das klar. Ist halt auch was, was wir halt hier lange nicht mehr erlebt haben. Dass wir
Halle, glaube ich, das letzte Mal.
Ja, also, wenn es auch mal vorgekommen ist, aber insgesamt gilt es, ja genau, insgesamt gilt es halt einfach, wenn wir im Rückstand sind, schießen wir keine Tore mehr. Dann ist es vorbei. Und das haben sie jetzt gegenteilig bewiesen. Und das ist das, was mir zusätzlichen Mut gibt. Dass du halt weiter diesen Kampf aufgenommen hast, weiter gekämpft hast. Man kann halt auch sagen, Dresden ist halt nicht mehr extrem stark nach vorne gegangen. Die hatten plötzlich Zeit, logischerweise. Die haben auch gemerkt, oh Gott,
die wurden 60, auch nervös, glaube ich.
60 Minuten ist das Spiel hier schwierig gelaufen. Jetzt führen wir irgendwie glücklich 1-0. Lass uns mal nicht hier so viel riskieren. Das heißt, die haben halt auch schon ein bisschen mehr gemauert. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie sich komplett defensiv aufgestellt haben, aber die haben definitiv mehr gemauert, als sie vorher gemacht haben. Und trotzdem ist Meppen dagegen angerannt. Mhm. Und das positiv und hat dann auch noch diesen Ausgleich geschafft. Was halt tatsächlich über Monate einfach nicht möglich war. Und das ist zusätzliches Pünktchen auf der Positivtabelle, das mich wirklich, wirklich zufrieden stimmt und mir richtig Hoffnung gibt auch für die nächsten beiden Heimspiele.
Ja, definitiv, da bin ich auf jeden Fall dabei. Wichtig für den Kopf, du hast endlich mal wieder ein Tor geschossen nach 8 Spielen. Du hast endlich mal, du beendest ein Spiel mit einem positiven Erlebnis. Ich meine, das letzte Mal, als wir ein Tor geschossen haben, war es das 1-3 gegen Ingolstadt, zwischenzeitliche 2-1, auch das letzte Tor von Marvin Poirier. Aber das gibt dir natürlich kein positives Gefühl dann so. Deswegen, ich bin da auf jeden Fall voll bei dir. Trotzdem, es gab auch noch so die ein oder andere Szene. Es gab so zwei Phasen, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit, so um die, in der ersten Halbzeit waren es ungefähr 10 Minuten, wo Meppen sich doch etwas zu weit zurückgezogen hat, fand ich. Da hat man wenig Entlastung gehabt. Von Dresden kam wenig, meistens über Conte halt. Da hatte Risch auch seine Heidenprobleme von Anfang, also am Anfang.
Ja, aber ich glaube, da hätten wir halt auch andersrum hinstellen können, wie du willst, gegen Conte hat jeder seine Probleme.
Also Geschwindigkeitsdefizite auf jeden Fall. Der war auch im Zweikampf sehr stark, der hat dann wirklich, oder mit seinem Körper konnte er sehr gut umgehen, sagen wir es so. Also eine Körperdrehung konnte er sehr gut umgehen, genau. Hat Risch dann ab und zu mal aussteigen lassen. Aber um Risch auch nochmal jetzt ein bisschen zu loben, es wurde im Laufe des Spiels besser. Also da hatte Risch Conte etwas besser im Griff. Vielleicht war es auch so, weil Masak ihn einmal gut umgeräumt hat und, und ihn dann vielleicht schon mal eine kleine Blessur hat mitgegeben. Das war die relativ frühe gelbe Karte von Lukas Masak. Aber gut, musste er dann in dem Fall ziehen. Und Risch hat sich da wirklich ein bisschen besser rausgearbeitet. Ja, aber dann, ich würde sagen, die erste Halbzeit, da waren sich, glaube ich, beide Trainer auch einig, waren dann so sehr, sehr ausgeglichen. Wir hatten am Anfang etwas mehr Spielanteile, dann zwischendrin Dresden etwas mehr und auch zum Schluss hin etwas die besseren Chancen hatte Dresden. Aber dann hatten wir direkt zur zweiten Halbzeit, das war ja das eine Ding, was wir schon angesprochen haben, wir haben Mo Fassbender gebracht für Hämlein.
Ja. Der auch ein sehr starkes Spiel abgelegt hat.
Ja, alternativlos leider, weil er vom sehr schwachen Bundesliga-Schiedsrichter Bastian Dankert so für eine Bagatelle quasi verwarnt wurde. Ich weiß auch nicht, er wollte irgendwie mal, glaube ich, mal kurz zeigen, dass er hier der Chef im Ring ist, sozusagen. Er ist der Bundesliga-Schiedsrichter und dann wird auch sowas bestraft. Aber natürlich dann.
Bist du gerade bei Hämlein?
Ja, ich bin bei Hämlein.
Ja, okay.
Also die gelbe Karte für Hämlein.
Für das Ball hochnehmen, ja?
Ja, genau.
Also ich behaupte ja immer noch, dass der eigentlich Ball mal die gelbe Karte geben wollte und dann einfach nur nicht mitgekriegt hat, dass der schon weggelaufen war.
Kann auch wohl sein, ja.
Also zu seinen Gunsten will ich hoffen, dass er einfach nur dem falschen Mann die gelbe Karte gegeben hat. Denn die wäre zumindest noch ein bisschen gerechtfertigt gewesen. Aber das von Balle, das von Locke, das fand ich auch, also da habe ich auch gedacht, ey, jetzt geht das hier los. Also ganz, ganz schwierig auch.
Der Schiri hatte irgendwie den Rappel, dass er irgendwann alles gepfiffen hat. Auch jede kleinste Kleinigkeit halt gegen Meppen, dann war es aber sehr auffällig. Er war so ein bisschen der Heimschiedsrichter, weil, vielleicht war er auch ein bisschen beeindruckt, aber er wird im Bundesliga-Stadion wahrscheinlich auch schon ordentlich Zuschauer gesehen haben und auch ordentlich Stimmung mitgekriegt haben. Zum Ende hin hat er dann sehr, sehr viel für uns gepfiffen. Allerdings die klare gelb-rote Karte gegen Arslan hat er dann nicht gegeben. Also das war wirklich absolut absurd, was der da also vom Stapel hat gelassen.
Auch so wenn er wirklich für Ball aufheben halt da gelb gegeben hat.
Ja, genau. Und dann Arslan da nicht. Tritt auf den Fuß, ist kein gelb-rot. Also bitte, das war schon ziemlich lächerlich. Auch ein paar merkwürdige Entscheidungen. Dieses eine Ding, was an den Pfosten geköpft wurde von Dresden. Da, ganz ehrlich.
Direkt dran offiziell.
Ja, offiziell ja. Aber wenn normalerweise, wenn ein Torwart da dran gewesen wäre, feiert der sich und freut sich wie Sau. Das ist wie, wenn du Tor schießt quasi für ein Torwart, quasi, dass du dann dich abfeierst, was du da wirklich pariert hast. Nee, aber wenn du dann da wirklich hingehst und sagst, Alter, das war Pfosten, dann würde ich dem Torwart auch glauben in dieser Szene wirklich. Ja gut, ich meine, klar, kann natürlich auch sein, dass, aber nee, ganz ehrlich, jeder Torwart wäre so ehrlich und sagt, ich war dran, weil ich mich dann feiern würde, der würde die Faust nach oben gehen, wie er den gehalten hätte. Weil das ist halt auch ein Torwart halt das Größte, wenn du so einen Riesenparade halt
aus dem Hut feierst sauberst. Dich ja auch. Deine Mitspieler hätten dich ja für diese Aktion auch gefeiert. Also selbst da hättest du ja irgendwelche Emotionen gesehen oder so, dass die gesagt hätten, yes, geil, alles gut gegangen oder so. Das war ja halt einfach nicht, weil es der Pfosten gewesen ist.
Ja, muss man natürlich theoretisch eigentlich aus... Na gut, ich weiß jetzt nicht, auf welcher Seite das war, wo der Linienrichter anstand. Also ist natürlich schwierig, wenn er genau gegenüber stand, an den falschen Pfosten quasi, Linienrichter, dann will ich das nicht sagen. Aber gut, ist auch egal, über den Schiedsrichter haben wir ehrlich gesagt genug gesprochen. Ja,
zum Glück ist die Ecke auch nicht reingegangen. Also.
Ja, aber Mo Fassbender oder Fassbendner, ja, um den kleinen Gag nochmal eben hochzunehmen, da hat sich beim Trikotbeflocken ein kleiner Fehler eingeschlichen.
Die Mannschaft sucht jemanden Neues zum Trikotbeflocken.
Ja, deswegen, also da ist etwas schiefgelaufen, aber ist ja nicht schlimm. Und wenn Mo weiter so spielt, dann kann da halt draufstehen, was er will, meiner Meinung nach. Hat ein wirklich gutes Spiel gemacht, hat sich auch verbessert gezeigt. Kleinere Probleme bei der Ballannahme waren immer noch zu sehen, aber ich fand, dass er auch, vor allem wenn er über rechts spielt, sein starker Fuß ist ja, glaube ich, auch der rechte, dann kann er auch ein bisschen mehr kreieren als auf links oder im Zentrum. Aber da auch die Flanke richtig stark, hat mir im 1 gegen 1 auch sehr gut gefallen. Und von daher auch Daumen hoch. Macht mir jetzt aber auch Hoffnung sozusagen. Jetzt haben wir einen wiedererstarkten Kleinsorge. Wir haben einen wiedererstarkten Chris Hämlein, der jetzt halt in diesem System auch wieder spielen kann, weil in einem System mit nur zwei Außenspielern ist ein Chris Hämlein quasi nicht zu gebrauchen, ist vielleicht zu hart gesagt, aber da ist halt an Balle kein Vorbeikommen, weil er ja eher auf rechts spielt und dann Risch dann auf der linken Seite nicht dafür ist. Dafür ist Chris dann etwas zu schwach in der Defensive, meiner Meinung nach, aber gerade so im Zusammenspiel mit Locke und Balle waren gut, aber Fassbender war noch einen Tacken höher einzuschätzen, fand ich dann in der zweiten Halbzeit, halt auch wegen dieser einen starken Flanke und auch den mehreren starken Aktionen, aber ich freue mich jetzt halt, dass wir wirklich jetzt diese vielen Außenspieler jetzt auch wieder ins Spiel einbinden können und selbst ein Abifade, der auch seine richtig starken oder seine richtigen Stärken hat, können wir jetzt auch ersetzen halt durch die Jungs. Und das ist halt auch so ein Ding, was jetzt halt auch Hoffnung geben kann für die nächsten paar Wochen und Monate.
Ja, Monolog 2 beendet.
Ja.
ganz spannend wurde es ja dann nachher noch, wenn es um die Einwechslung geht. Wir haben ja unsere beiden Neuen noch mit auf den Platz geschickt. Also weißt du, dieses, ja sicher, der Prasse kriegt irgendwann wohl auch seine Einsatzzeit. 48 Stunden später war es soweit.
Es war soweit,
ja, tatsächlich. Also es ging auch schneller als gedacht. Da habe ich auch gedacht, das ist aber auch jetzt ein mutiger Schritt da jetzt. Also
Lukas Eixler, genauso.
Genau. Und Marc Jansen hast du reingebracht. Alle drei, alles frisches Blut, genau. Und was soll ich sagen? Alter, geile Truppe. Mit Abstand richtig geil Feuer da drauf gebracht. Ich habe schon zu dir vorhin, als das Mikro noch nicht an war, gesagt, das kann ich mir sehr gut als Spieltaktik vorstellen. Ne? Nach 70 Minuten, wenn die alten Hasen so ein bisschen erschöpft sind, bringst du halt die jungen Willen auf den Platz, die krempeln in den ganzen Rasen nochmal von rechts nach links um, sehen noch ein paar Kartoffeln ein und machen noch ein Tor dabei. Ja, also das war halt wirklich richtig, richtig geil. Ich weiß nicht mehr genau, welche Szene das war. Und dann habe ich habe nur vom Fernseher gesagt, was macht der denn da? Ist das der Prasse? Wie krass ist der denn drauf? Was ist das denn für eine freche Aktion? Also richtig geil, richtig, richtig geil. Hat so ja sofort seinen Mann gestanden gegen den Dresdner, was da war. Ich bin positiv überrascht von unseren Neuzugängen. Hätte ich auch nicht gedacht. Und dass Marek Jansen sich selber halt natürlich noch belohnt mit dem Tor. Unfassbar.
Ja, also Marek Jansen kam etwas früher rein als die beiden. In der 76. für David Vogt. Da war auch interessant zu sehen, wie jetzt umgestellt wird. Ah ja, vorher kam auch noch David Blacher noch rein, hatte Stefan Krämer ja auch noch gesagt bei uns, dass es eng wird bei ihm für 90 Minuten. Da habe ich mir fast schon gedacht, okay, eine Halbzeit könnte es wohl sein. Aber jetzt, will man jetzt erst mit ihm spielen? Oder, ne? Aber er saß erst auf der Bank und es hat ja gut funktioniert. Der kam rein für Kleinsorge und da haben wir ein bisschen umgestellt. Ne? Risch hat sich etwas offensiver gezeigt und Dombrovka hat sich dann von der 6 auf die Linksverteidigerposition zurückgezogen und dann haben wir wieder mit unserem gewohnten Duo, würde ich fast sagen, Blacher und Keuper auf der 6 gefunden. Hat auch funktioniert, fand ich. Also Blacher, ich glaube, das war auch gerade so eine Situation, da wurde Dresden halt immer besser. Wir ließen uns etwas zu weit hinten reindrücken und dann holst du dann Qualität nochmal so auf dem Platz. Natürlich dann ärgerlich, dass 5 Minuten später dann das 1:0 für Dresden gefallen ist. Aber, na gut, da das passiert halt, weil Dresden hat ja auch nachgelegt. Die haben ja auch eine super Bank quasi, haben ja auch ordentlich Qualität nachgelegt. Und dann ist halt das 1:0 gefallen. Muss aber wirklich sagen, auch durch das, was du gesagt hast, als wir dann halt Jansen gebracht haben, fand ich das schon ziemlich stark, wie wir dann halt weitergespielt haben. Ne? Ganz am Anfang hast du ja noch gesagt, wenn wir eigentlich 1:0 zurückliegen, dann ist das Spiel schon durch. Hatte ich nie das Gefühl. Ich habe schon die ganze Zeit gedacht, es könnte ärgerlich sein, wenn wir uns nicht belohnen. Aber trotzdem fand ich halt, dass wir den Kampf weiterhin gut angenommen haben. Und wir haben Dresden verunsichert. Weil
was auch neu war.
Ja, wir haben den Gegner verunsichert. Und die haben dann schon gemerkt, oh, hä? Wir führen doch 1:0 gegen Meppen. Warum, was ist denn? Warum hören die nicht auf, Fußball zu spielen? Warum gehen die uns weiterhin auf den Sack? Und das haben wir wirklich sehr gut gemacht. Krämer hat dann auch gesagt, ja, um jeden Gras halt kämpfen und so. Und so, genau das haben wir getan. Wir haben nie den Willen und den Glauben aufgegeben, hier noch was mitzunehmen. Und ich habe nach dem 1:0, nach dem 1:1 gedacht, hier sind auch immer noch 3 Punkte drin. Und so hat Meppen auch noch gespielt. Also, ich sag mal, es waren ja 5 Minuten Nachspielzeit. Ich würde mal sagen, bis zur 3. Minute Nachspielzeit hat man auch noch versucht, auf den Sieg zu gehen. Aber dann waren, glaube ich, einfach auch beide Mannschaften platt. Und dann hat man sich sozusagen dann doch einigen können auf das 1:1.
Das Gefühl hatte ich gar nicht.
Hast du gar nicht?
Okay. Nee, ich hatte eher das Gefühl, dass man halt weiter gemacht hat. Ich habe auch noch gesagt heute in der Kollegendiskussion, ich weiß nicht, was gewesen wäre, wenn wir noch 5 Minuten länger hätten spielen können.
Ja, das stimmt.
Das vielleicht, wäre vielleicht tatsächlich noch zu unseren Gunsten ausgegangen.
Ja.
Weil wir müssen uns auch nichts vormachen. So ein Marek Jansen, der dann in der 91. war es, glaube ich, sein Tor schießt, der ist dann halt doppelt beflügelt. Der hat dann noch mehr Bock. Der schießt dann noch ein Tor. Der hat da richtig, weißt du, gibt ja noch mehr Zunder und geht nach vorne, da rechnet dann gar keiner mehr mit. Dresden hat plötzlich den Kopf verloren, weil steht ja 1:1, wir hatten noch 3 Punkte sicher.
Ja, genau.
Da hast du vielleicht auch noch mal die Möglichkeit, die Pille noch irgendwo zwischenzuschlunzen.
Das mag vielleicht sogar sein,
also da 5 Minuten länger,
ja, das
wäre wahrscheinlich positiv für uns gewesen.
Ja, und das ist auch wirklich dieses Fit im Kopf sein vielleicht, so was ich meinte mit, im Interview auch mit Stefan Krämer, was ich da meinte mit der fehlenden Fitness eventuell, die vielleicht auch das eine oder andere den einen oder anderen Punkt oder das Spiel gekostet hat. Das war jetzt wirklich nicht der Fall. Ja. Gut, ich hatte jetzt wirklich dann gedacht, dass dann, als das Spiel vorbei war, dass dann halt wirklich beide sich damit so ein bisschen abgefunden haben, aber gut.
Ich muss auch sagen, Marek Jansen, der Nacher, bockesympathischer Typ, der hat das richtig Geilste gesagt, was ich jemals hören konnte von einem Meppner Spieler nach so einem Spiel. Und zwar nämlich so seine eigene Einstellung. Also ich habe Bock, auf den Platz zu gehen, das Spiel zu gewinnen und dafür alles zu tun und zu kämpfen. Und ich habe keinen Bock, auf den Platz zu gehen und Angst zu haben, ich könnte das Spiel verlieren.
Ja,
du musst immer mit Bock hingehen, zu kämpfen, das Spiel zu gewinnen und sowas alles. Und dann klappt das halt auch. Und das mit einem Grinsen im Gesicht. Also Bocke sympathisch. Wie gesagt, also wenn er so weitermacht, dann 10-Jahres-Vertrag und weiter geht's. Ne? Also natürlich erstmal auch beweisen, klar. Aber geiler Auftritt, geiles erstes Tor und geiles Statement nachher im Interview. Respekt. Also dieser Abwerbung hat sich schon gelohnt,
würde ich sagen. Denke ich auch. Bin auch mal gespannt, wie das jetzt mit Luca Prass und Lukas Eixler weitergeht. Lukas Eixler ist ja auch von der U19, aber eigentlich eher von der U23 auch hochgekommen. Ist ja auch noch, ich glaube, er ist 19, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, aber hat ja am Anfang der Saison seinen Profivertrag bekommen. Hat jetzt aber auch seine Chance jetzt zum ersten Mal bekommen, so wie Luca Prass auch. Beide bringen, glaube ich, auch eine sehr gute Unbekümmertheit rein, was du jetzt auch so ein bisschen angedeutet hast vorhin, dass da auch so der Wille zu gewinnen größer ist als die Angst vor dem Verlieren, weil die haben ja theoretisch nicht so viel zu verlieren. Also außer, ja klar, ich meine, wenn Meppen absteigt.
Das können wir für die Mannschaft halt hinein.
Ja, ja.
Wir haben aktuell nichts zu verlieren. Du bist halt Letzter in der Liga. Wir haben nichts zu verlieren. Haut alles rein, hol die Punkte und los geht's.
Genau, und ich bin echt saugespannt, wie die beiden sich noch entwickeln werden.
Ja.
Ein Marek Jansen, der ist ja auch schon ein bisschen älter, der ist jetzt 25, ne?
Der spielt noch.
Der spielt noch. Nee, ich meinte halt, wenn 2 19-Jährige, die müsst du, das ist auch so ein bisschen das Ding, so auch David Vogt, so, ne, der sich dann jetzt erst gegen Ende der Saison so ein bisschen besser oder weiterentwickelt hat, der nicht zu vergleichen ist mit der Sommervorbereitung. Ich bin mal gespannt, die beiden sind jetzt schon reingekommen, haben auch schon auch in den Testspielen dann halt so ein bisschen Duftmarke gesetzt, würde ich mal sagen. Und ich meine, in den vergangenen Jahren war das halt nicht so, dass aus der A-Jugend oder so junge Spieler ihre Chance bekommen haben. Das ist jetzt der Fall. Und ich bin wirklich gespannt, wo das noch hingehen wird.
Ja, und so oder so ist das eine sinnvolle und vernünftige Vorgehensweise und Entscheidung vom SV. Denn machen wir uns auch nichts vor, wirtschaftlich ist das halt auch das Beste, was du machen kannst. Jemanden hochholen, der dich am Ende des Tages keine Ablöse kostet, dich nicht die horrenden Gehälter kostet, eines, der schon 15 Jahre Profi in der dritten Liga ist, sondern da kannst du halt richtig gute Jugendarbeit weiter fortsetzen und die Leute vielleicht sogar noch fitter machen, damit sie sogar eventuell noch mal eine Klasse höher spielen können.
Aber normalerweise bist du jetzt ja gerade in so einer Situation, wo du dann den Spieler eigentlich vorziehen würdest, der 15 Jahre schon Spieler ist. Deswegen finde ich das umso beeindruckender, dass jetzt die Jungs halt die Chance kriegen und sie meiner Meinung nach auch ganz gut nutzen. Ich meine, ganz ehrlich, 2 Minuten, 88. Minute sind haben Alexander Prasse gespielt. Das darf man jetzt auch nicht zu hoch hängen. Man darf die Jungs
jetzt
auch
nicht... Nein, aber trotzdem war diese eine Aktion, ja, wie ich gerade gesagt habe, bei Prasse dabei, ich habe gesagt, warte, was macht der denn da?
Ja, richtig geil. Genau.
Das ist dir schon aufgefallen.
Er ist schon aufgefallen, genau. Genau, ja, und man muss auch sagen, die haben ihre Vorzüge ja auch vor einem Mike Feigenspahn, Bejan Amitov bekommen zum Beispiel, die dann halt jetzt, oder Yannick Osee, ist ja, das waren ja die Feldspieler, die noch auf der Bank saßen. Und die beiden Jungs, so jung und so neu quasi schon, haben dann halt wirklich vor diesen gestandenen Profis ihre Chance bekommen. Und das wird Krämer nicht gemacht haben, um zu sagen, ja, wenn ich die jetzt einwechsel, das ist bestimmt auch gute Presse und so. Nee, die haben, das hat er ja auch gesagt, ich bin mir sehr sicher, dass diese Jungs uns helfen werden in der Rückrunde oder 2023. Und das haben sie auf jeden Fall gezeigt. Und Marek Janssen halt mit dem ersten Tor, fand ich auch noch so nett, auf Instagram hat er nur geschrieben, ja, die Flanke kam, oder hat so quasi das Video gepostet so und hat dann geschrieben, ja, die Flanke kam so perfekt, ich muss nur den Fuß hinhalten. Oh, ja, doch. Also ein bisschen Eigenlob, also das hat er schon sehr, sehr stark gestellt. Ne? Ja. Die Flanke war richtig stark vom Balle, muss man auf jeden Fall sagen. Wie gesagt, Balle auch ein super Spiel gemacht. Und Marek Janssen hat dann auch da gestanden, aber du musst auch erstmal so cool sein und dann da so stehen und dann den Fuß da so hinhalten. Also Respekt, ganz großer Respekt.
Marek Janssen, ganz ehrlich, ich habe das gelesen, der trainiert mit uns und ich habe die ganze Zeit, habe ich ein schlechtes Gefühl dabei gehabt. Und ich denke, Alter, das wird so eine Verlegenheitsverpflichtung, weil du musst irgendwie zeigen, dass du irgendwas tust, dass du irgendjemand Neues holst und du kriegst halt irgendwie keinen oder so. Nee, der ist zu Recht da. Der ist zu Recht da. So viel hat er schon mal gezeigt. Ob er das jetzt halt weiter bestätigen kann, ist die nächste Frage.
Wir müssen aber auch vorsichtig sein. Ich kann mich an unseren ersten Podcast noch erinnern, wo Samuel Abifade 3 Tore geschossen hat. Also wir müssen auch ein bisschen
Deswegen sage ich dir jetzt aber schon hinterher, er muss das erst noch wieder bestätigen.
Ja, sehr gut.
Aber wenn du halt so ein Spiel halt schon machst, und ich meine, er kommt ja trotzdem nur aus der Regionalliga dann hoch, das muss man dann auch wieder sehen, und er rettet uns da den Arsch, dann hat sich das Ganze schon gelohnt. Er hat uns schon einen Punkt gerettet, er hat uns schon die Motivation gerettet und er hat uns auch den Optimismus gerettet. Das sind schon mal 3 wichtige Dinge, die wir jetzt schon mal mitnehmen.
Ja, ich überlege gerade, wenn wir das Spiel jetzt 1-0 verloren hätten, ich glaube, ich wäre immer noch sehr optimistisch gewesen, weil die Leistung halt gut war. Ich hatte so ist natürlich besser. Ich wollte gerade sagen, so ist es natürlich noch ein etwas anderes Gefühl, weil du gehst jetzt als gefühlter Gewinner da raus, auch wenn du natürlich die Chancenverwertung nicht außer Acht lassen darfst. Du hättest dieses Spiel auch ruhig gewinnen können, weil du halt in der 9. Minute, wenn Kleinsorge das Ding gemacht hätte oder wenn Poirier das Ding gemacht hätte, dann wärst du 1-0 in Führung gegangen. Dann glaube ich ehrlich gesagt, dass die Mannschaft auch reif genug ist, das Ding nach Hause zu schaukeln. Ich glaube, anders als Dresden wären wir da jetzt nicht hingegangen und hätten uns dann versucht mit 10 Mann den reinzustellen. Ich glaube, wir hätten etwas befreiter aufgespielt, hätten dann versucht, ein bisschen auf Konter zu spielen. Bei Dresden war das halt nur so, die waren halt ein bisschen hühnerhaufenmäßig dann unterwegs. Und ich glaube, das hätten wir anders geregelt. Trotzdem haben wir jetzt einen Punkt geholt, der muss jetzt vergoldet werden. Und dann, glaube ich, wird das doch eine ganz nette Rückrunde werden.
Hoffe ich auch. Wir gucken uns erstmal an, wie das letzte Hinrundenspiel wird dann.
Ja.
Samstag im Stadion.
Ja, genau.
Mit hoffentlich einem richtigen Trikot bei Mo.
Abwarten. Also ich ganz ehrlich, wenn das Fassbändner-Trikot dann wenigstens Glück bringt, dann bin ich dafür, dass er es immer trägt.
Ja, auch nicht schlecht. Ja, genau. Einfach vielleicht gegen Freiburg nochmal tragen. Wenn wir das dann gewinnen sollten, nur noch tragen.
Genau.
Ja, aber ich glaube, dann haben wir soweit erstmal unseren Senf abgelassen zum Spiel. Wir sind, wie ihr merkt, sehr, sehr optimistisch erstmal wieder. Gott sei Dank.
Also endlich mal wieder.
Ist ja letztendlich auch unsere Hausaufgabe, hier immer so ein bisschen den Optimismus auszustrahlen, solange wie wir können.
Ja, aber ich sag mal ganz ehrlich.
Äußern ist immer richtig, aber wir wollen immer optimistisch sein.
Ne? Ja, es fiel mir halt nach dem letzten Männer-Podcast, wo wir nach dem Osnabrück-Spiel gesprochen haben, sehr, sehr schwierig, Optimismus auszustragen und so weiter. Deswegen, ich finde ja auch, wir reden ja immer oder wir lassen ja immer unsere Meinung auch da. Und wenn alles schlecht läuft, dann sagen wir das ja auch. Aber klar, ich bin lieber optimistisch, auch wenn es vielleicht etwas überzogen ist, als pessimistisch, wenn das vielleicht ein kleines bisschen realistischer ist. Genau. Deswegen, so wollen wir dann. Freuen wir uns jetzt halt oder können das Heimspiel nicht abwarten. Ist ja auch schon etwas länger her, das letzte Heimspiel, so nach dem Motto.
Ich weiß gar nicht, wie ich noch finde.
Ja, mal gucken. Ach,
wir waren ja noch zum Interview da.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie es ist, nicht im VIP-Tower zu sein. Kleiner Spaß am Rande. Ja, Dann würde ich sagen, war es das für heute, oder?
Das war's für heute. Dann hören wir uns nach dem nächsten Heimspiel wieder und hoffen, dass wir unseren Optimismus behalten dürfen.
Genau.
Bis dann.
Ciao.